positiv bewertet. Außenminister Wadephul sprach von einem guten Auftakt. Auch die Europaabgeordnete Strack-Zimmermann sagte im RBB 24 Inforadio, Merz habe seine Sache gut gemacht.
Beim Thema Ukraine-Russland, und ich glaube, das ist bemerkenswert, hatte Merz die Chance, sehr deutlich zu sagen, im Gegensatz zum Präsidenten, dass Deutschland an der Seite der Ukraine steht und wer der Aggressor ist, nämlich Russland, welches mordet und Kinder verschleppt. Ich glaube, das ist deswegen so wichtig gewesen, weil Trump ja in seiner, darf ich das sagen, bizarren Art ja wirklich im Laufe des Gesprächs gesagt hat, naja, manchmal muss man Kinder kämpfen lassen, irgendwann hören sie dann selber auf, ist natürlich schon seltsam. Und das hat Merz, finde ich, sehr schnell in diesen Sekunden gerade gerückt, wo Deutschland steht.
Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europäischen Parlament, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP. Russland hat die Ukraine in der Nacht offenbar wieder massiv mit Drohnen und Raketen angegriffen. Ziele seien die Hauptstadt Kiew und andere größere Städte und Regionen im Westen des Landes gewesen, meldeten mehrere ukrainische Medien. In allen Landesteilen sei Luftalarm ausgelöst worden. In Kiew wurden laut Bürgermeister Klitschko mehrere Menschen getötet. In verschiedenen Stadtteilen gerieten Wohnhäuser in Brand, auch zivile Infrastruktur ging in Flammen auf. Der Bundestag beschäftigt sich am Vormittag mit Plänen der Bundesregierung für eine schärfere Migrationspolitik. Die Vorlage aus dem CSU-geführten Innenministerium sieht vor, dass Angehörige von Geflüchteten, die keinen anerkannten Asylstatus haben, zunächst nicht mehr nachkommen dürfen. Bisher können jeden Monat 1.000 Visa für den Familiennachzug von sogenannten Subsidiärschutzberechtigten ausgegeben werden. Ein weiteres Thema im Parlament heute ist der Mindestlohn. Sowohl Grüne als auch Linke wollen, dass er auf 15 Euro pro Stunde steigt und haben jeweils Anträge dazu eingereicht. Die israelische Luftwaffe hat wieder Angriffe auf die Hisbollah-Miliz im Libanon geflogen. Eigentlich gilt seit November eine Waffenruhe. Laut Israel stellt die Hisbollah aber in Vororten von Beirut und im Süden des Landes massenweise Drohnen her. Mehrere unterirdische Anlagen dafür habe man jetzt getroffen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der libanesische Präsident Aoun hat die Angriffe verurteilt. Besonders verwerflich nannte er es, dass sie am Vorabend des Opferfestes geflogen werden, eines der wichtigsten Feste für Muslime weltweit. Ein Bundesgericht in den USA hat den Einreisestopp für ausländische Harvard-Studenten vorerst blockiert. Laut der Richterin hat die Universität ausreichend nachgewiesen, dass ihr dadurch ein unmittelbarer und nicht wiedergutzumachender Schaden entstehen würde. Bis zu einer Anhörung vor Gericht sollen deshalb die geltenden Regeln beibehalten werden. Präsident Trump geht seit Monaten gegen Harvard vor. Vorgestern hatte er angeordnet, fast allen Ausländern, die dort studieren wollen, die Einreise zu verweigern. Dagegen hatte die Hochschule geklagt. In Berlin-Kreuzberg beginnt am Nachmittag das Straßenfest zum Karneval der Kulturen. Auf dem Blücherplatz sind bis Montag viele Stände und drei Bühnen aufgebaut. Ricardo Westphal, RBB 24.
4 Tage lang Bühnenprogramm und Partys, kreative Workshops und viele Essensstände. Der Karneval der Kulturen findet seit 1996 statt. Im vergangenen Jahr wurden 1,1 Millionen Besucherinnen und Besucher gezählt. Der Höhepunkt ist die Parade. Diesmal zieht sie am Sonntag aber durch Friedrichshain wegen einer Dauerbaustelle auf der Gneisenaustraße. Start ist auf der Frankfurter Allee, dann geht's weiter auf der Karl-Marx-Allee. 68 Gruppen mit insgesamt mehr als 4000 Akteuren sind am Sonntag bei dem Umzug dabei, sagen die Veranstalter.
Auf der stark genutzten Bahnlinie RE1 wird gebaut. Dort kommt es deshalb zu wochenlangen Sperrungen und Einschränkungen. Ab heute Abend fallen bis zum 23. Juni alle Züge zwischen Brandenburg und Potsdam aus, wie die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft ODEC mitgeteilt hat. Oliver Meurers, RBB 24.
Zwischen den Hauptbahnhöfen Brandenburg und Potsdam wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. In der Zeit gilt zudem, dass sich der RE1-Ausfall in den Nachtstunden auf den Abschnitt von und nach Berlin-Friedrichstraße erweitert. Zwischen nächster Woche Samstag und dem darauffolgenden Mittwoch gilt das auch tagsüber. Grund sind Bauarbeiten der DB Infra Go AG, einer Tochter der Deutschen Bahn. Sie erneuert Gleise und arbeitet an der Leit- und Sicherungstechnik.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Zunächst meist bedeckt, später aufgelockert mit Schauern und kurzen Gewittern, dabei stürmisch 21 bis 24 Grad. Aktuell in Berlin-Marzahn 15 Grad, in Dahlem 14, in Cottbus 19, in Perleberg 14 Grad. Morgen wechselhaft mit Sonne, ab Mittag auch Schauer und einzelne Gewitter, 20 bis 24 Grad. Die Zeit 9.05 Uhr.
Radio 3 am Morgen. Mit Anja Herzog.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Das hier ist Johanna Malwitz bei einer Pressekonferenz vor einem Jahr. Da hat sie gesagt,
dass bei allem die Musik und die Qualität der Musik im Mittelpunkt steht. Und ich habe das Gefühl, dass diese beiden Dinge für uns nicht Floskeln sind, sondern Grundsätze und ja, ein Grundbedürfnisse. Und deshalb glaube ich, daraus können super spannende Dinge jetzt entstehen.
Ja, Johanna Malwitz, Chefdirigentin des Konzerthausorchesters Berlin. Und mit uns meint sie sich und Tobias Rempe. Er ist der neue Intendant am Konzerthaus. Gestern haben die beiden das Programm für die kommende Saison vorgestellt. Und heute Morgen spreche ich mit Tobias Rempe. Ich freue mich. In 3 Minuten hier auf Radio 3. Comfortable, die Band Salt war das hier um 9:10 auf Radio 3 am Freitagmorgen. Das Konzerthaus Berlin startet im September eine neue Saison mit einem Neustart. Draußen vor der Tür breitet sich schon mal der neu gestaltete Gendarmenmarkt aus und drinnen waltet ein neuer Intendant. Der Geiger Tobias Rempe ist der neue Chef des Konzerthauses, der zusammen mit der Chefdirigentin Johanna Malwitz dann das Profil des Hauses in den nächsten Jahren prägen wird. Am 1. September tritt er sein neues Amt offiziell an. Und ich freue mich sehr. Ich spreche schon jetzt mit Tobias Rempe. Guten Morgen, Herr Rempe. Ich grüße Sie.
Guten Morgen.
Gestern haben Sie zusammen mit Johanna Malwitz das Programm für die kommende Saison 2025-26 vorgestellt. Was sind denn da Ihre persönlichen Höhepunkte?
Ich freue mich auf sehr, sehr viele Dinge und vielleicht an allererster Stelle gleich das erste Konzert der neuen Spielzeit, das Eröffnungskonzert mit dem Konzerthausorchester Johanna Malwitz auf der Bühne und unseren beiden Residenzkünstlern, die Pianistin Alice-Sara Ott wird spielen und wird ein Werk von Bryce Dessner, unserem Composer in Residence, spielen. Und das Besondere, dieses Konzert, dieser Start in die neue Saison findet nicht nur im Konzerthaus statt, wir übertragen das Konzert live in zwei große Freiluftkinos im Berliner Stadtteil, im Friedrichshain und in Rehberge im Wedding.
Und das ist wirklich was absolut Neues, ne? Sie haben gesagt, wenn wir ein Konzerthaus für alle Berlinerinnen und Berliner sein wollen, dann müssen wir an der Veränderung unserer Gesellschaft teilhaben. Natürlich bleibt europäische klassische Musik der Kern unseres Schaffens, aber darüber hinaus wollen wir offen sein, neugierig auf Musik, die diesen Horizont erweitert, in Berlin längst ebenfalls zu Hause ist. Das heißt, Sie werden doch einiges anders machen. Was bedeutet das?
Das bedeutet, dass wir auf die Suche gehen werden auch, natürlich ohne den Kern zu verlassen, aber zum Beispiel auch in der kommenden Spielzeit haben wir eine neue Reihe hineingebracht. Berlin Tracks heißt sie, da arbeiten wir mit Künstlerinnen und Künstlern zusammen, die in Berlin ihre Erfahrungen gemacht haben, hier sich etabliert haben, hier ihr Publikum gefunden haben, aber ein bisschen in den Grenzbereichen der klassischen Musik unterwegs sind, in Brückenschläge in andere Musikgenres suchen. Da ist zum Beispiel die Ballermann-Spielerin und tolle Sängerin Derya Yildirim dabei, die auf den Lautenisten Avi Avital trifft. Mandolinenspieler meine ich natürlich, sind beides Lauteninstrumente, die Ballermann und die Mandoline. Da ist der Pianist Georgi Gigashvili dabei, der eine bemerkenswerte Karriere als Klaviersolist in der klassischen Musik bereits macht, aber auch ein Komponist ist, der elektronische Musik schreibt und in diesem Bereich bei uns präsentiert wird, oder auch der Soulcore Sing With Me, die eine Soulful Missa auf die Bühne bringen werden.
Herz über Kopf habe ich gelesen. Was erwartet mich da?
Herz über Kopf ist eine neue Gesprächsreihe im Werner-Otto-Saal. Da wird aus Fanperspektive über klassische Musik gesprochen, also mit einem sehr persönlichen, individuellen Zugang und einem zugewandten und liebenden Zugang natürlich. Es gibt jede Saison einen neuen Host und den Anfang in der nächsten Spielzeit macht der Schauspieler Charlie Hübner, den ich auch schon länger kenne und auch eben als ein Klassik-Fan, der sehr mit überraschenden Bildern und Zugängen auch toll über klassische Musik sprechen kann, erlebt habe. Der wird mit wechselnden Gästen angelehnt an besondere Konzerthighlights des Konzerthausprogramms seinen Salon führen.
Das heißt, der Perspektivwechsel ist auch sozusagen eine Sache, auf die Sie großen Wert legen in Zukunft.
Ja, wir wollen so viele Perspektiven wie möglich auf diese großartige Musik anbieten, um auch immer wieder neue Leute auch ins Konzerthaus zu locken und zu zeigen, dass diese Musik, die wir da haben, wirklich voraussetzungsfrei zugänglich ist, emotional, ästhetisch für jedermann und für jede Frau einen Zugang bietet und für jeden, der das siebte, achte, neunte Mal dabei ist, aber auch unendliche Möglichkeiten zur Vertiefung und zu immer wieder neuen Entdeckungen.
Sie haben schon angesprochen, neue Artist in Residence wird die Pianistin Alice-Sara Ott sein. Warum ist die Wahl auf Sie gefallen?
Ich glaube, Johanna Malwitz und Alice-Sara Ott verbindet da auch schon eine längere künstlerische Partnerschaft. Und sie ist eine Künstlerin, die nicht nur eine unglaublich virtuose und großartige Pianistin ist, sondern auch in der Art und Weise, wie sie über Programme nachdenkt, wie sie auch selber immer wieder neue Formate entwickelt, eine besonders vielseitige Künstlerin auch ist. Das zeigt sich auch eben in den schon im ersten Konzert, was ich erwähnt habe, in ihrer Zusammenarbeit mit Bryce Dessner, aber auch in dem Klavierrezital, was sie zum Beispiel an das Haus bringt mit den Werken von John Field.
Und den haben Sie auch gerade genannt, Bryce Dessner ist Composer in Residence.
Genau, Bryce Dessner, ein sehr besonderer Komponist. Ich glaube, viele kennen ihn wahrscheinlich auch aus seiner Arbeit mit seiner eigenen Band The National, wo er Gitarrist und Songwriter ist. Und er hat aber schon seit Langem eben auch eine bemerkenswerte Karriere als Komponist für Orchestermusik. unglaublich persönlich, unglaublich neugierig, ein wirklich vielseitiger Komponist, der mitreißende Musik schreibt. Der wird in der kommenden Saison vor allem mit Solokonzerten, mit dem Konzerthausorchester präsent sein. Das erwähnte Konzert mit Alessandro Ott, aber auch sein Violinkonzert mit dem Geiger Pekka Kusistu im Silvester- und Neujahrsprogramm. Und ein neues Cellokonzert, was Anastasia Kobekina unter der Leitung von Ivan Fischer mit dem Konzerthausorchester im Frühjahr dann präsentieren wird.
Das sind schon einige Highlights. Ich mache mir schon innerlich lauter Notizen, wo ich unbedingt hin muss. Also Bryce Dessner ist quasi auch ein Glücksfall für Sie, weil er dieses Crossover in sich in einer Person vereinen kann.
Und eben eines, was jetzt nicht einfach sozusagen die schnellstmögliche und einfachste Verbindung sucht, sondern wo immer wieder interessante Dinge auch wirklich dann passieren, ja.
Seit 2023 ist Johanna Malwitz ja Chefdirigentin des Konzerthausorchesters und Sie werden sehr eng mit ihr zusammenarbeiten, tun das bestimmt schon. Was verbindet Sie?
Ich glaube, was mich an Johanna Malwitz wirklich immer schon fasziniert hat und was in der Zusammenarbeit unglaublichen Spaß macht, ist ihr wirklich ja fast schon bedingungsloser, kompromissloser Fokus auf die größtmögliche Qualität, das Orchester zu entwickeln, auch wirklich überraschende und tolle Programme zu bauen, das aber immer auch zu verbinden mit einem sehr offenen Sprechen über die Musik, was sie in ihren sehr, sehr beliebten Einführungen im Konzerthaus ja auch immer wieder anbietet und ansprechbar zu sein. Also diese Verbindung, ich glaube, das ist auch etwas, was wir gemeinsam haben, was wir gemeinsam auch immer wieder suchen. Und in der Tat sind wir seit jetzt schon fast einem Jahr zusammen dabei, die Programme für die Zukunft zu bauen. Und das ist eine große Freude.
Herr Rempe, Sie sind ja selbst Musiker, Sie sind Geiger. Hilft das auch bei der Verständigung, bei der Kommunikation mit einer Dirigentin? Ist das eine andere Ebene?
Ich kenne sie ja nur so, ich weiß es gar nicht, ob es eine andere Ebene ist. Es ist auf jeden Fall, ich glaube, es hilft uns sehr, weil wir da wirklich ein Common Ground, viel Gemeinsames haben, auf das wir aufbauen können.
Sebastian Nordmann war ja Ihr Vorgänger seit, ich glaube, 2009 Intendant am Konzerthaus. Das ist eine lange Zeit, die das Haus ja auch geprägt hat. Was möchten Sie von seiner Arbeit fortführen, was vielleicht anders machen?
Ich habe das Konzerthaus ja auch immer in dieser Entwicklung verfolgt auch und war fasziniert von dem, wie es sich geöffnet hat, wie es am Gendarmenmarken wirklich die Türen und die Fenster aufgemacht hat, um sich einem neuen Publikum zu öffnen, wie es sich als Formatehaus mit immer wieder überraschenden neuen Arten klassische Musik zu präsentieren entwickelt hat. Und das ist eine wunderbare Vorlage, um diesen Weg weiterzugehen. Ich glaube, dass wenn man von Öffnung spricht und wenn man von dem Anliegen spricht, möglichst viele Menschen in der Stadt zu erreichen, dann ist das ja kein Zustand, dass man sagt, wir haben die Türen und Fenster jetzt einmal aufgemacht und dann ist das so, sondern dann ist das eine stete, permanente Bewegung, immer auch mit dem Rhythmus und der Dynamik der Stadt in Verbindung zu bleiben. Und ich glaube, dass wir jetzt auch danach suchen, die Geschichten zu erzählen, um noch mehr auch den Leuten zu zeigen, warum lohnt es sich, diese Musik zu entdecken? Was hat das mit mir zu tun? Wie kann ich mich damit verbinden? Wie hilft mir das auch vielleicht nicht nur Trost und Spaß und Begeisterung zu finden, sondern auch vielleicht Orientierung sogar in meinem eigenen Leben? Und wir wollen die Öffnung in die Stadtteile auch tragen, dass wir den Menschen auch entgegenkommen, dass wir dadurch, dass wir Kooperationen und Zusammenarbeit auch jenseits des Gendarmenmarktes, sondern auch in der Stadt, in ihren Quartieren suchen, dass wir auch darüber in Verbindung bleiben und immer wieder neue Inspirationen auch aus dieser großartigen Stadt Berlin ziehen, die unsere Arbeit im Konzerthaus auch weiter verändern kann.
Also ein ganzheitliches Konzept, das Sie da verfolgen. Tobias Rempe, der neue Intendant des Konzerthauses, am 1. September tritt er sein Amt offiziell an, heute schon hier auf Radio 3 zu hören. Er ist selbst Musiker, das haben wir gerade schon angesprochen und darüber sprechen wir gleich. Streik. Das war ein Berliner Musiker. Lambert saß hier am Klavier. Und in Berlin ist Tobias Rempe. Er ist ab Sommer der neue Intendant am Konzerthaus Berlin. Mit ihm spreche ich hier gerade auf Radio 3. Herr Rempe, wir haben es gerade schon angesprochen. Sie können sich als Intendant besonders gut in die Situation der Musiker, Musikerinnen im Orchester einfühlen. Sie sind selbst Geiger, haben viele Jahre im von Ihnen mitgegründeten Ensemble Resonanz gespielt, das neue und klassische Musik verbindet. Wie sind Sie denn dann vom Musiker zum Manager geworden? Das ist, glaube ich, nichts, was einem so mal eben über Nacht passiert.
Nein, über Nacht war das in der Tat nicht, aber es hat für mich sich eigentlich wie eine, ja, eigentlich so ein bisschen fast natürliche Entwicklung angefühlt. Ich kann da gar keinen Bruch darin so richtig erkennen, außer vielleicht im Moment, wo ich tatsächlich aufgehört habe, professionell Geige zu spielen. Ich habe als Geiger schon und dann auch im Ensemble Resonanz immer auch als Musiker die möglichst vielen Verbindungen und die möglichst vielen Entdeckungen rund um klassische Musik und alles, was in den Grenzbereichen von dieser Musik stattfindet, gesucht. Da gab es dann in diesem selbstgegründeten Ensemble Resonanz, was von den Musikern und Musikerinnen geführt wurde, irgendwann auch den Moment, wo ich dachte, ich muss mich mal entscheiden. Und das war vielleicht eine wirkliche Weiche, wo ich dann einmal gedacht hatte, jetzt gehe ich auf der Seite des Planens und der strategischen Suche hinter der Bühne sozusagen, gehe ich weiter und werde nicht mehr auf der Bühne präsent sein. Das war wirklich ein Wechsel, den ich aber auch nie bereut habe. Ich bin trotz der weiteren Tätigkeit dann für das Ensemble Resonanz als Geschäftsführer und künstlerischer Manager auch immer so nah an, gefühlt so nah auch an dem gewesen, was auf der Bühne dann passieren soll und was dann auch die Menschen erreichen soll. Und das hat mich immer angetrieben und insofern war es eigentlich eine Entwicklung, würde ich sagen.
Aber einmal Geiger, immer Geiger, oder Herr Rempe, spielen Sie noch, wenn auch nicht mehr auf der Bühne?
Ich spiele tatsächlich sehr, sehr selten. Meistens ist es dann Hausmusik mit meinem Vater, wenn der danach fragt. Und also ja, sehr seltene Gelegenheiten tatsächlich, ja. Aber trotzdem, Sie haben recht, einmal Geiger, immer Geiger, also im Herzen schon.
Das verlässt einen nie wieder, glaube ich. Ja. Das Ensemble Resonanz haben Sie ja schon in den 90ern gegründet, dann sind Sie nach Hamburg gegangen. Wie hat die Zeit in Hamburg Sie geprägt?
Ich hatte das große Glück, in einer wirklich fundamentalen Phase der Transformation in Hamburg dann sein zu dürfen. Als wir mit dem Ensemble Resonanz dort angefangen haben, war Hamburg wirklich noch eine ganz andere Musikstadt als heute. Da war es für ein freies Ensemble relativ hart, dort zu landen. Wir haben zwar schnell Publikum gefunden, aber wirklich auch Unterstützung und dann die Strukturen auszubauen und eine langfristige Planung eingehen zu können. Das schien eine große Herausforderung am Anfang und das hat sich fundamental geändert, eben mit dem Entschluss der Stadt, die Elbphilharmonie zu bauen. Und tatsächlich hat dieser Entschluss, so umstritten und skandalumwittert er dann eigentlich in der ganzen Bauzeit war, die Stadt komplett verändert. Und jetzt ist Hamburg, würde ich sagen, ein sehr guter Ort für Musik und nicht nur für klassische Musik. Das hat wirklich, und das zu erleben, auch den Aufbau dieses Konzerthauses und diese Veränderung der Stadt und wie Musik eine Stadt verändern kann, das war wirklich toll zu erleben.
Wie ist es für Sie, jetzt wieder hier in Berlin zu sein?
Entschuldigung,
Wie ist es für Sie, jetzt wieder hier in Berlin zu sein?
Das ist eine Rückkehr, ja. Ich habe in Berlin gelebt, 99 bis 2006 war ich hier. Mein Sohn ist hier geboren. Ich habe tatsächlich auch als Geiger in der Zeit auch am damals Schauspielhaus, Konzerthaus auch schon gespielt. Und nach meinem Geigenstudium wollte ich unbedingt nach Berlin, weil mich einfach diese Stadt und die Möglichkeiten dieser Stadt, dieser kreative Vibe, diese Internationalisierung und das, was für Künstlerinnen und Künstler da möglich war, so angezogen hat. Und insofern ist es eine Rückkehr und ich freue mich sehr, wieder hier zu sein.
Und in Berlin auch ziemlich neu ist das, was Sie sehen und was, worauf Sie stehen, wenn Sie aus dem Konzerthaus rausgehen, nämlich der neu gestaltete Gendarmenmarkt. Der liegt Ihnen sozusagen jetzt zu Füßen vor dem Konzerthaus. Da hat es ja eine Menge Kritik schon gehagelt. Zu wenig Bäume heißt es, zu wenig Grün. Wie gefällt Ihnen der neu gestaltete Gendarmenmarkt?
Ich freue mich vor allem, dass er wieder offen ist, dass sich dort Menschen versammeln, dass dort schon morgens sich Menschen auf der Freitreppe auch des Konzerthauses treffen, den ersten Kaffee nehmen. Es gibt Leute, die da ganz früh am Morgen sich zum Tanzen treffen. Also man sieht, dass der Platz wieder von den Menschen in Besitz genommen wird. Und das ist schön. Also auch dann gerade die Möglichkeit, wieder Einblicke zu haben ins Konzerthaus. Also wir haben dann tagsüber auch auf der Freitreppe die Tür offen. Man kann sozusagen in das Konzerthaus, in die Vorhalle hineingehen, kann durch die durch eine Glastür in den großen Saal gucken, wenn das Konzerthaus dort auf der Bühne probt. Das ist toll, da ist wieder Leben in der Bude. Und ich habe in Hamburg einfach sehr lange jetzt auch mit Blick auf das Heilige Geistfeld gearbeitet, im Bunker an der Feldstraße. Und da ist noch ein wesentlich größerer Platz und auch ein toller Platz, wo sich Menschen begegnen. Mhm. Also ich freue mich, dass er wieder offen ist.
Um ein Thema kommen wir hier nicht herum, in Berlin Intendant zu sein am Konzerthaus. Das bedeutet natürlich auch, dass Sie es mit den Kürzungen im Kulturbereich zu tun bekommen. Ihr Haus ist davon ja auch betroffen, wie alle anderen auch. Wie wollen Sie diesen finanziellen Herausforderungen entgegentreten?
Ja, es ist immer noch in der Tat eine relativ gefährliche Situation. Alle gucken ganz gebannt, was jetzt bei der Aufstellung des Doppelhaushalts 26/27 herauskommt. In dem, was die Stadt und die Kulturinstitutionen eigentlich alle in der Stadt ja auch schon jetzt für 25 hinter sich haben mit den Einschnitten, die schon da waren, ist beim Konzerthaus, muss ich sagen, das Ende der Fahnenstange erreicht. Wir haben mit Maßnahmen im Programm, mit Maßnahmen auch in der Planung, mit dem Einsatz von Rücklagen und mit einer moderaten Preiserhöhung, die vor allem in den besser platzierten Segmenten stattfindet und in den zugänglicheren Bereichen fast gar nicht, haben wir reagiert und kriegen das so wahrscheinlich gerade hin. Mhm. Da ist keine Luft mehr nach oben. Und deswegen ist mit Blick auf die Zukunft wünsche ich einfach vor allem der neuen Senatorin Sarah Wedel-Wilson, die Kultur ja wunderbar, also wirklich sehr gut kennt und die Institutionen kennt und sehr gut versteht, einfach ein glückliches Händchen, die richtigen Entscheidungen, dass dort nicht die Lebensadern jetzt abgeschnitten werden und die großartigen Möglichkeiten dann nicht nur des Konzerthauses, sondern der Kultur in Berlin insgesamt beschnitten werden.
Herr Rempe, wir haben hier im RBB ab heute eine große Sommeraktion, das nennt sich Berlin Sounds. Da gibt es etliche Konzertübertragungen, Events, Dokus, Filme und. Und wir haben auch eine Mitmachaktion, bei denen unsere Hörerinnen und Hörer ihren Berliner Sound uns zusenden sollten. Haben Sie schon einen typischen Berliner Sound identifiziert? Die große Terz vielleicht, wenn die S-Bahn die Türen schließt?
Das ist ein guter Vorschlag. Also die große Terz, wenn die S-Bahn die Türen schließt. Oder ja, das ist auf jeden Fall sehr vertraut, ja.
Vielleicht kommt auch noch eine Nachtigall zu Ihnen auf den Gendarmenmarkt und flötet da noch ein bisschen. Haben Sie ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
Dankeschön.
Tobias Rempe auf Radio 3, der neue Intendant vom Konzerthaus Berlin. Am 1. September tritt er sein Amt an und schon gestern hat er zusammen mit der Chefdirigentin Johanna Malwitz das Programm für die nächste Saison vorgestellt. Finden Sie auf der Homepage vom Konzerthaus und über einen Link natürlich auch bei uns, genau wie dieses Gespräch gleich auf radio3.de. Das sind die Black Pumas mit Confines und damit ist es 9.32 Uhr.
Radio 3, Kultur kompakt.
Und mit Florian Rumberg schauen wir zuallererst nach Hollywood. Jennifer Lopez gibt in dem ersten Teaser für das Filmmusical Kiss of the Spider-Woman einen Vorgeschmack auf ihre schillernde Rolle in dem neuen Film vom Regisseur Bill Condon.
Und zwar glänzt sie da mit zahlreichen Gesangsnummern als fiktive Leinwand-Diva namens Aurora, die unter anderem eine Spinnenfrau spielt. Vorlage für die Verfilmung des Broadway-Musicals ist das Buch des argentinischen Autors Manuel Puig aus dem Jahr 1976 über die Freundschaft zweier Männer in einem südamerikanischen Gefängnis. Einer der beiden flüchtet sich in dieser brutalen Umgebung in eine Fantasiewelt rund um die erfundene Diva eben. Und das erzählt er auch relativ eindrucksvoll seinem Zellengenossen. Im Oktober soll dann das Musical Kiss of the Spider-Woman mit Jennifer Lopez in die Kinos kommen. Ich bin gespannt.
Und von Hollywood direkt nach Neuruppin. Dort in der Kulturkirche wird nämlich heute der Fontane Literaturpreis verliehen.
Und der geht in diesem Jahr an die Schriftstellerin und bildende Künstlerin Lisa Krenzler. Die Jury würdigte Krenzler als Grenzgängerin zwischen den Künsten, die mutig in literarisches Neuland aufbreche, um moderne sowie tradierte Literaturmuster, Sprachstile und Kunstformen zu einem originellen Werk verbinde. Lisa Krenzler erhält den Preis für ihr jüngstes Werk mit dem Titel Mariens Käfer. In diesem Buch entwirft die Autorin und Malerin ein Märchen über einen strahlend blauen Käfer, der sich nachts aus dem Paradies schleicht und allerlei Turbulenzen erlebt. Kurz vor Tagesanbruch quetscht er sich dann durch einen Mauerspalt, um unentdeckt wieder ins Paradies zurückzugelangen. Doch seine Ausflüge, die bleiben dann nicht ganz ohne Folgen. Und bei uns auf Radio 3 zu Gast hat dieser Krenzler erzählt, warum er das macht.
Das Ausbrechen bedeutet für mich eben ja das Ausbrechen aus dem, was die Gesellschaft, in diesem Fall die Gesellschaft des Paradiesgärtleins, von einem Insekt oder Menschen erwartet.
Die Schriftstellerin Lisa Krenzler zu ihrem neuen Buch Mariens Käfer. Heute bekommt sie dafür den Fontane Literaturpreis.
Und jetzt hast du noch einen Tipp für uns und der führt in die Berliner Alte Nationalgalerie.
Die Alte Nationalgalerie führt nämlich die Skulpturen zweier Künstler zusammen, deren Werk und Wege sich in Paris mehrmals kreuzten. Und zwar geht es um Camille Claudel und Bernhard Höttger. Beide vereinte das Streben nach Anerkennung durch den Großmeister Auguste Rodin. Gleichzeitig versuchten sie, sich aber auch von ihm zu lösen. Gerade Claudel entwickelte mit den Jahren einen weniger monumentalen Stil als Rodin und setzte auf eine subtilere und intimere Handschrift. Der Galerist Eugène Bleu, der richtete den beiden Künstlern im Jahr 1905 eine Doppelausstellung ein. Präsentiert wurden dort 12 Bronzen Claudels und 33 Bronzeplastiken von Höttger zusammen mit Gipsen und Zeichnungen. Bis auf wenige verschollene Arbeiten von Höttger zeigt die neue Sonderausstellung jetzt alle damals ausgestellten Arbeiten. Und das ist zu sehen in der Alten Nationalgalerie auf der Museumsinsel in Berlin. Ab heute, außer montags, immer von 10 bis 18 Uhr.
Und in einer Stunde ist auch Florian Rumberg hier wieder zu hören.
Bis dahin.
Kultur kompakt. Auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Thinking about what it might have been. Thinking about what you needed then. Thinking about other hours and the days. And the nights and the lights slipping away so fast that you just can't catch your breath again. But it's not over yet. About when I was 10, thinking about my future then, thinking that every day was so long, how could I hold on to this dream when I was sure I wouldn't be able to make it to 30 then, but it's not over yet.
thinking about the how and when. Thinking that every chance, every dance, every song, every wrong is bringing me oh so close. It's bringing me oh so close to what I am. But it's not over yet. Now it's not over yet.
Musik auf Radio 3.
No more seeing face to face.
Lange nicht gehört.
No more gotta get up, please.
Noch nie gehört. So, noch nie gehört. Radio 3. Musik neu entdecken.
I only want what's the best thing for you. And the best thing for you would be me. I've been convinced after thinking it through that the best thing for you would be me. Every day to myself I say, point the way, what would it be? I ask myself, what's the best thing for you? And myself and I seem to agree that the best thing for you would be me. Myself, what's the best thing for you? And myself and I seem to agree that the best thing for you would be me.
Esskultur auf Radio 3.
Das sieht jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick vor dem Fenster so aus, aber es ist wirklich Sommer und Sommer ist Grillzeit, da sind wir uns bestimmt einig. Und Grillzeit ist vor allem Fleischzeit. Ha, wir grillen. Ach, du isst kein Fleisch. Um Gottes Willen, was machen wir denn da bloß? Vielleicht einen Maiskolben? Das ist schon mal schön, aber so richtig satt wird man davon auch nicht. Dabei gibt es ja Alternativen, die eben auch für Fleischesserinnen und Esser interessant sein könnten. Unser Gourmet-Kritiker Thomas Platz ist zu mir ins Studio gekommen. Der hat da so einige Ideen, Thomas. Also was schmeiße ich auf meinen Grill, wenn ich kein Fleisch haben möchte?
Naja, wenn ich es an die Vegetarier denke oder was ich gerne mache, dann nehme ich den Halloumi. Das ist
der Quietschekäse.
Der tatsächlich so quietscht, wie sein Ruf ist. Und es fällt einem auch als erstes ein, Quietschkäse, nicht? Es stimmt, es quietscht. Und der hat einen großen Vorteil, er fließt nicht weg. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein Mozzarella oder eine Burrata sogar oder auch ein Schweizer Käse auf den Grill tun würde, dann würde eben sich das Fett lösen und würde eben dann auf die Kohlen tropfen und verbrennen. Und die Folge wäre Qualm. Und dann gibt ja eh schon genug Qualm.
Bedeutet das aber, dass ich den Halloumi nicht in einer Alufolie draufpacke oder mit einer Schale oder so, sondern einfach so nähe? Ne?
Den kann man richtig in Scheiben, richtig wie ein Steak. Der Witz dabei ist, der wird etwa 10 Minuten so in der Molke gekocht. Und da denaturiert er natürlich, ist so ähnlich, wie wenn man ein Ei kocht. Nicht? Dann wird halt fest. Und dann kann sich auch das Fett nicht mehr lösen. Ein bisschen am Rand tut es das. Und es ist auch ganz schön, wenn so ein milder Käse, das ist ja, der hat ja so einen Dreiklang. Da gibt es auf der einen Seite dieses milchig-rahmige mit dieser leichten Süße die durch den Milchzucker. Dann gibt es so eine säuerliche Frische drin. Und der dritte Ton, das ist eigentlich das Salz. Manchmal auch zu viel übrigens. Und ich habe einen entdeckt, den gibt es bei Knippenberg in der Mach-Heinecke-Halle und auf verschiedenen Märkten. Das ist ein kleiner Hersteller in Zypern, die eben nur Milch von den eigenen Schafen nehmen. Der heißt Polycarpu, wenn man den erwischen kann. Ich habe den zum Beispiel eine ganze Zeit lang überhaupt nicht gebacken und gebraten. Mhm. Aus einem ganz einfachen Grund. Meine Frau hat ihn einfach vorher weggegessen, weil der auch schon weiß,
direkt
so toll
aus der Packung
ist.
Weggeknuspert,
ja,
sozusagen.
Ich sag, wo ist denn der? Ja, den habe ich heute Morgen und so. Naja, das spricht sehr für ihn. Und das ist halt auch dieses Schafmilch, das mag vielleicht auch nicht jeder, aber dieses leicht stallige und etwas animalische gibt dem ja auch nochmal einen gewissen Schwung und nähert es auch, sagen wir mal, dem Fleisch an. Das ist mein persönlicher Tipp. Alnatura hat noch eine ganz gute Marke. Die ist auch, was immer so ein bisschen dazugehört, ist ja auch Minze. Die dann noch so einen leichten Menthol oder so einen harzigen Ton gibt. Aber das ist eigentlich besonders schmackhaft, wenn er halt auch noch sozusagen Grillspuren hat und da hat er noch so diese Röstaromen. Aber das war es dann auch. Eine Delikatesse ist es jetzt nicht unbedingt.
Das bedeutet, ich muss irgendwas mit dem machen, oder? Außer nur einfach rauflegen und grillen.
Naja, man kann ihn zum Beispiel sehr gut marinieren. Olivenöl, das passt zu diesen mediterranen Sachen dazu. Man kann mediterrane Kräuter noch dazu tun. Man kann ihn auch ohne Probleme schärfen. Er ist halt, und das ist ja oft beim Essen, wenn man jetzt Gemüse dazu isst oder Kartoffeln oder alles Mögliche, was man noch auf dem Grill macht oder auch vielleicht nur daneben oder einen Kartoffelsalat. Eine Speise, ein Teller, der braucht ein Zentrum. Und das schafft halt der Halloumi. Das, was die anderen mit Fleisch oder einer Wurst haben.
Ich hatte neulich so eine süße Situation irgendwo am Straßenstand oder sowas. Da stand ein ganz kleines Mädchen mit Brille und Zöpfen und kreischte ihren Vater an. Ich möchte auch Quietschekäse, ich möchte auch Quietschekäse. Warum quietscht denn der eigentlich so? Ist das die Konsistenz?
Ja, das kommt durch das Kochen, verfestigt er sich ungeheuer. Und dann ist halt durch Käse ja prinzipiell elastisch. Nicht? Und wenn er dann zwischen den Zähnen gekaut wird, das hört man ja nicht unbedingt alle anderen im Raum oder im Garten, sondern man hört es doch vor allen Dingen im eigenen Körper. Es geht doch sozusagen direkt in die Ohren. Also das ist der Effekt. Und ich habe das auch, als ich das kennenlernte, war ich immer so ein bisschen irritiert und man freut sich aber auch ein bisschen drüber. Es ist beides.
Abgesehen vom Halloumi als Grillkäse, gibt es noch andere? Du hast schon Mozzarella angesprochen oder Schafskäse auch. Das kann ich auch auf den Grill schmeißen?
Naja, man könnte zum Beispiel jetzt Feta auch nehmen. Den würde ich aber in Alufolie machen. Mhm. Und den würde ich auch marinieren, dass noch ein bisschen Fett dazu kommt, noch ein bisschen Olivenöl oder so, diese leicht bitter, frische Töne, etwas herb und Kräuter noch dazu. Und sonst, wenn man jetzt Veganer ist, da ergibt sich ja wieder ein Problem, nicht? Da kann man ja auch nicht mal Käse nehmen. Und da gibt's eigentlich schon sehr gute Tofus. Da würde ich eher einen festen, robusten nehmen. Und was beim Tofu nicht nur da prinzipiell wichtig ist, man sollte ihn immer 3 Minuten kurz abkochen, also blanchieren nennen das die Köche. Dadurch kriegt er etwas mehr Dichte. Er nimmt auch schon so ein bisschen mehr Wärme auf. Also die Kerntemperatur spielt da eine Rolle. Und dann zerfällt er auch nicht mehr so leicht. Also das ist ein Tipp auch für die sonstige Tofu-Küche. Immer 3 Minuten, das habe ich von meinem Lieblingschinesen, von dem Inhaber höchstpersönlich, und das mache ich seither. Dann gibt es eben noch aus Indonesien das sogenannte Tempeh, sieht so ein bisschen aus wie Puffreisschokolade von der Struktur her. Das sind also dann auch sozusagen mehr Sojabohnen, so am Stück fermentiert. Hat ein bisschen vielleicht mehr Aroma noch als der so in Richtung Sojasauce, als der Tofu. Und dann gibt's noch den Panierkäse, den ich finde ein bisschen sehr schlicht, nicht? Der wird ja nur mit Säure Säure hergestellt.
Panierkäse, also, bekomme ich im Supermarkt?
Ich kaufe ihn, wenn ich ihn hin und wieder mal mache, kaufe ich ihn im Asiamarkt. Da gibt's immer auch einen Panierkäse, weil er ja ganz fest zur indischen Küche gehört. Und den mache ich mir dann einfach mit einer Spinatsoße. Das ist der Palak Panier und das mit schönem Basmati-Reis. Das ist so ein Gericht, was ich hin und wieder gerne esse.
Also für den Grill jedenfalls, um zu dem zurückzukehren, gibt es eine ganze Menge Alternativen zur Bratwurst und zum Holzfällersteak, wie wir gerade feststellen mit Thomas Platt. Er hat ja einige vorgestellt. Ich habe jetzt tatsächlich Lust auf Grill, obwohl 9.49 Uhr, aber man kann das ja mal ein bisschen vorziehen. Ganz herzlichen Dank, das alles gleich auch zu hören und zu sehen bei radio3.de, bei uns im Netz mit Bild natürlich.
Thank you.
Das ist Laurent Bardin am Saxophon mit Tigre do Douce und es ist 9.54 Uhr. Von uns vom Frühteam war es das schon fast, aber gleich geht's ja weiter mit Caroline Pierich und 4 Stunden Klassik. Caroline, was hast du vor heute?
Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Also ich wollte dir ja gerade erzählen, dass wir nochmal Georges Bizet feiern, beziehungsweise unser Opernkritiker Matthias Keter feiert ihn. Er bringt uns eine 16 CDs umfassende Jubiläumsbox mit und darauf sind zweimal, na klar, wenn man Bizet sagt, dann denkt man Carmen. Der rebellische Vogel. Aber da ist noch viel mehr drauf und das gibt es zu entdecken. Und außerdem haben wir unser wunderbares Album der Woche auch heute nochmal drin. Das sind ja auch schon die Jubiläums-4-Jahreszeiten von Vivaldi. Die feiern ja dieses Jahr auch Jubiläum 300 Jahre. Und es gibt eine neue Einspielung, die ist fantastisch.
Genau, es ist Bizet-Jahr und 4 Jahreszeiten, ja sozusagen. Zu jeder Jahreszeit kann man die neu feiern. Bizet ist eigentlich erstaunlich, ne? 16 CDs und das, wo der so jung gestorben ist.
Ja, und dass wir auch so wenig kennen. Also ein, zwei Dinge kenne ich dann schon wohl auch oder 3, 4, aber ich bin gespannt, was Matthias da noch mitbringt. Auch ein, was für Klavier.
Und Matthias kommt um 11:45, genau. Wie immer am Freitag. Caroline Pierich hören Sie gleich ab 9:50 mit Klassik bis 2 hier auf Radio 3. Und ich bin Anja Herzog und sage mit unserem Frühteam zusammen Tschüss und wenn Sie mögen, bis demnächst. Das hier ist meine letzte Musik, das sind Dojo Cuts mit Rome. Also auf nach Rom. Questions.
Yoko Ono, Music of the Mind. Die Einzelausstellung über eine Ikone, die als Künstlerin und Politaktivistin ihrer Zeit weit voraus war. Die Schau zeigt nicht nur mehr als 200 Arbeiten aus 7 Jahrzehnten, Installationen und Performances, Filme, Musik und Fotografien. Sie agiert auch im Sinne Yoko Onos, die sagte, Künstler können die Welt verändern. Und eine schöpferische Idee ist mächtiger als ein Kunstwerk. Werden Sie ausstellungsaktiv? Nach Yoko Onos berühmten Anleitungen reichen Sie bei Painting to Shake Hands anderen Menschen die Hand. Machen Sie Ihren Schatten zum Teil einer Malerei. Binden Sie Ihre Friedenswünsche an einen Baum. Yoko Ono, Music of the Mind, im Gropiusbau. Radio 3, wie es euch gefällt.
10 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Der Bundestag debattiert gerade über Pläne der Bundesregierung für eine schärfere Migrationspolitik. Die Vorlage aus dem CSU-geführten Innenministerium sieht vor, dass Angehörige von Geflüchteten ohne anerkannten Asylstatus zunächst nicht mehr nachkommen dürfen. Bisher können jeden Monat 1.000 Visa für den Familiennachzug von sogenannten subsidiär Schutzberechtigten ausgegeben werden. Innenminister Dobrindt sagte, die geplante Aussetzung des Familiennachzugs durchbreche die Logik von Schleusern, dass es nur einer nach Deutschland schaffen müsse und dann die Familie nachkommen könne. Deutsche Politiker haben den Antrittsbesuch von Kanzler Merz bei US-Präsident Trump positiv bewertet. Außenminister Wadefuhl sprach am Abend im ZDF von einem guten Auftakt. Merz habe vor allem beim Thema Ukraine seine Punkte machen können, so der CDU-Politiker. Ähnlich äußerte sich die FDP-Europaabgeordnete Strack-Zimmermann. Im RBB24-Inforadio sagte sie, Merz habe deutlich gemacht, dass Deutschland an der Seite der Ukraine steht. Das sei wichtig gewesen, weil Trump das angegriffene Land auf eine Stufe mit Russland gestellt habe. Hier habe Merz schnell reagiert und klargestellt, dass Russland der Aggressor ist, sagte Strack-Zimmermann. Merz selbst hat direkt nach dem Treffen ebenfalls eine positive Bilanz gezogen. Man habe eine gute Grundlage für weitere Gespräche gelegt. Russland hat die Ukraine in der Nacht wieder massiv mit Drohnen und Raketen angegriffen. Ziele seien die Hauptstadt Kiew und andere größere Städte und Regionen im Westen des Landes gewesen, meldeten mehrere ukrainische Medien. In allen Landesteilen sei Luftalarm ausgelöst worden. In Kiew wurden laut Bürgermeister Klitschko mehrere Menschen getötet. In verschiedenen Stadtteilen gerieten Wohnhäuser in Brand. Auch zivile Infrastruktur ging in Flammen auf. Die deutschen Exporte sind im April zurückgegangen. Vor allem in die USA sind laut Zahlen des Statistischen Bundesamtes deutlich weniger Waren gegangen. Ein Grund könnte sein, dass US-Präsident Trump Anfang April Zölle auf fast alle Importe in Höhe von 10% verhängt hat. Auf Autos, Stahl und Aluminium wird noch deutlich mehr aufgeschlagen. Trotzdem wurden in den USA laut Statistikamt weiterhin die meisten deutschen Waren geliefert. Die Importe